Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Brandenburg hat in diesen Tagen ein besonders großes Problem. Es werden nämlich händeringend Erntehelfer gesucht, vor allem für die Spargelernte. Es gab schon Aufrufe im Netz, um neue Helfer zu finden, unter Studenten, Künstlern oder unter den vielen Menschen, die jetzt auf Teilzeit gesetzt wurden. Jetzt gab es außerdem grünes Licht vom Bundesinnenministerium, das die Einreise eines Kontingentes rumänischer Erntehelfer ausnahmsweise genehmigt hat. Christoph Richter ist Landeskorrespondent für Brandenburg. Ich grüße Sie, Herr Richter.
Hallo, schönen guten Tag.
Wie erleben Sie die Situation? Also sieht man möglicherweise jetzt schon die ersten osteuropäischen Erntehelfer auf den Feldern? Also die durften ja jetzt immerhin einreisen, oder?
Naja, ich war gestern mal unterwegs im Süden von Brandenburg in der Nähe von Beelitz und habe auch mit verschiedenen Spargelbauern mal gesprochen. Und man muss sagen, die Stimmung ist nicht wesentlich aufgehellt. Das Prozedere ist doch sehr kompliziert, um osteuropäische Erntehelfer nach Deutschland oder nach Brandenburg auch zu bekommen. Also stundenlange Busfahrten sind ja nicht erlaubt. Also die Landwirte müssen Flüge chartern. Aber wie das dann so konkret abläuft, das weiß dann doch keiner so genau. Also von wo die Flüge gehen und wer die Erntehelfer dort in Empfang nimmt. Und die Gesundheitsprüfung, die muss auch noch im Heimatland erfolgen. Und ob die Behörden vor Ort mitspielen, muss man sehen. Also es ist alles nicht einfach, sagt man mir immer wieder. Bis jetzt hat sich an der Situation auch kaum was geändert. Noch ein Wort zu den Erntehelferportalen, das ja auch die Bundeslandwirtschaftsministerin großspurig angekündigt hat. Also 30.000 Menschen sollen sich ja dort gemeldet haben. Also die helfen wollen, doch oft bringt es nichts. Wenn Helfer sagen, sie könnten zwischen 9:30 und 10:30 auf dem Feld arbeiten, bringt es nichts. Im Lager, in der Sortieranlage oder als Fahrer okay, aber eben nicht als Helfer auf dem Feld.
Herr Richter, jetzt, wenn möglicherweise auch die osteuropäischen Erntehelfer noch nicht so die große Entlastung bringen, etwas Trost spendet möglicherweise ja dieses frühlingshafte Wetter. Es wird herrliches Wetter werden. Es ist eigentlich schon soweit, jetzt wird es noch wärmer. Die Knospen sprießen, der Frühling ist überall zu riechen. Und da ist ja dieser wirklich geradezu surreale Effekt festzustellen. In der Natur ist alles wie früher, während sich für die Menschen alles geändert hat. Jetzt lautet der Appell eben, haltet Distanz, geht nur für das Nötigste raus. Wie haben sich denn die Menschen in Brandenburg am Wochenende an diesen Appell gehalten?
Frau Ufer, ich muss sagen, diszipliniert, also was ich beobachtet habe. Ich war selbst spazieren mit Familie und dem Hund in der Nähe von Wandlitz bei Bernau, also es liegt nördlich von Berlin. Und man muss sagen, man hat Abstand gehalten. Auch wenn man sich auf die Wiese gelegt hat, hat man das schön immer mit den 1,5 bis 2 Metern Abstand gemacht. Es gab einige, die ins Wasser gegangen sind und es war nicht so, das ist ja nicht erlaubt gerade, dass dann alle gleich auch hinterher springen. Also wie es Politiker immer vermuten, die harten Restriktionen werden ja damit begründet, dass es einen sogenannten Sogeffekt geben würde. Also wenn einer baden geht, würden dann das alle tun. Es entstünden dann Ansammlungen von Menschen. Das Social Distancing würde nicht funktionieren. Doch ich habe das ganz anders erlebt. Höchst disziplinierte Menschen, die Appelle der Politiker, bitte haltet euch an die Regeln, können die Menschen nachvollziehen, finden es aber doch oft überflüssig, weil sie es eben wie selbstverständlich tun. Und mancher fühlt sich auch gegängelt, also wie ein kleines Kind behandelt. Kurz noch zu den Zahlen. Es gab 14 Strafanzeigen, weil Menschen mehrfach auffällig wurden, also Widerstand sogar geleistet haben. 444 Platzverweise wurden erteilt und es gab 128 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten, die mit einem Bußgeld belegt werden. Aber was genau darunter zu fallen ist, das konnte man mir nicht sagen.
Kritisch ist die Situation im Bergmann-Klinikum in Potsdam. Da haben sich rund ein Viertel der Angestellten mit dem Virus infiziert, hieß es. Deshalb hat sich auch am Freitag ein Expertenteam vom Robert-Koch-Institut eingeschaltet. Wie ist die aktuelle Lage dort?
Man muss sagen, weiter dramatisch. Am Wochenende sind dort weitere 6 Menschen an Covid-19 verstorben. Auf der Intensivstation werden 13 weitere behandelt. 11 von ihnen werden beatmet. Mitarbeiter sind nicht darunter. Und am heutigen Montag wird nun erwartet, dass das Interventionsteam des Robert-Koch-Instituts eine Handlungsempfehlung geben wird. Sie haben es ja schon gesagt, also am Freitag war ein Team dort vor Ort und hat sich das Ganze angeschaut, um diesen Corona-Ausbruch im Klinikum in den Griff zu bekommen. Noch immer werden durch die hohe Zahl der Infizierten Notfälle auf benachbarte Krankenhäuser verteilt. Also das Bergmann-Klinikum ist damals sozusagen abgeschaltet. Nur für äußerste Notfälle wird es nur noch angefahren. Und als erstes hat man angewiesen jetzt, dass die Mitarbeiter auch in den Büros und in der Verwaltung eine Maske tragen sollen. Und es wird, wie es heißt, jetzt absteigend getestet. Also vom Arzt bis zur Reinigungskraft wird jeder jetzt getestet, um sicherzugehen, dass am Ende sozusagen die Situation in den Griff zu bekommen ist.
Christoph Richter, lassen Sie uns noch einen ganz kurzen Blick in die anderen Bundesländer werfen. Markus Söder will einen einmaligen Bonus von 500 Euro für die Pflegekräfte zahlen. Aus Ihrer Sicht richtige Entscheidung oder eher Symbolpolitik?
Naja, für den Anfang würde ich sagen, es ist mal eine gute Entscheidung, ne? Die auf positive Resonanz auch stößt. Selbst die Linken hier in Brandenburg, also die Linkspartei, begrüßt den Schritt von Markus Söder. Das ist auch was höchst Ungewöhnliches. Aber wichtiger ist eben doch allen Beteiligten, dass jetzt endlich mal ein Tarifvertrag für die gesamte Branche kommt. Denn nur ein Fünftel der Tarifbeschäftigten, das muss man wissen, gibt es einen Tarifvertrag. In Baden-Württemberg, ein anderes Bundesland, dort wird überlegt, den Trainingsbetrieb von Profi- und Spritzensportlern unter Beachtung strengster Abstands- und Hygieneauflagen wieder zu gestatten. Also damit sind Profis gemeint und aber nicht der Amateur- und Freizeitsport. Der bleibt weiterhin untersagt. Und in der thüringischen Universitätsstadt Jena beginnt heute eine Maskenpflicht. Das ist die erste Kommune Deutschlands, wo die Maske zur Pflicht wird. Jeder, der sich in öffentlichen Verkehrsmitteln bewegt, in den Supermarkt geht oder öffentliche Gebäude betritt, muss eine Maske tragen, einen Mund-Nasen-Schutz, wie es so schön heißt. Da es aber kaum medizinisch zertifizierte Masken gibt, hat man in Jena auch erlaubt, dass man auch mit selbstgenähten Masken rumgeht. Also da versucht man sozusagen mit den Masken das Problem des Coronavirus in den Griff zu bekommen.
Christoph Richter, vielen Dank für diese Neuigkeiten und ganz herzliche Grüße nach Brandenburg.